Vielleicht noch kurzer Rückblick von letzter Woche im Vers 5 im Kapitel 4. Da hat Paulus gesagt, wir predigen Christus Jesus als den Herrn. Und dann sagt im Vers 6, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, Gott, der Schöpfer von allem, was existiert, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, er selbst, der das Licht ist, das Licht, das Leben, Wahrheit, Liebe, Reinheit, Heiligkeit, Schönheit, all diese Dinge. Er ist in diese Dunkelheit unseres Lebens gekommen, das so selbstsüchtig war und so leer und so sündig und so blind und so verloren, wo wir den Sinn unseres Daseins völlig verfehlt haben ohne Gott. War das schon mal in der Höhle oder in irgendeinem Raum drin, wo kein Tageslicht reinkam? Wo es absolut finster ist, wo man nicht mal die Hand vor den Augen sehen kann, geschweige denn irgendjemand anderen, der neben einem steht oder vor einem steht? Ist ein sehr beklemmendes Gefühl. Da ist einfach alles schwarz und alles flach, weil du siehst überhaupt nichts. Und so ist ein Leben ohne Gott. So ist ein Leben ohne Gott. Und dann, wenn du in so einem finsteren Raum das Licht aufdrehst, ist eine radikale Sache. Da ändert sich plötzlich alles. Du fängst an, die Konturen wahrzunehmen. Die Farben, die um dich herum sind. Die Weite des Raumes, die Dreidimensionalität. Und du siehst dich selbst in dem Licht. Und du siehst auch plötzlich die anderen um dich herum in dem Licht. Und das ist so befreiend und das ist so eine wunderbare Sache. Und noch viel radikaler ist es, wenn sich ein Mensch bekehrt. Wenn ein Mensch umkehrt von seinem Leben in Sünde und in Rebellion gegen Gott und wenn er sagt, ich will anders leben. Gott, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Er bezahlt hat für meine Schuld. Und Jesus, ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen als mein Retter und als mein Herr. Das ist, wie wir in Beziehung mit Gott kommen. Und dann nimmt Gott in uns selbst, also Gott selbst nimmt in uns Wohnung, will ich sagen. Diese wunderbare, intime, persönliche Beziehung. Wir erkennen Wahrheit, wir erkennen, was Liebe wirklich ist. In diesen Dingen spricht hier der Paulus. Wenn er sagt, dieser Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Da sehen wir seine Herrlichkeit in Jesus. Seine Liebe, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, auch Gottes Reinheit, seine Heiligkeit, seine Weisheit, seine Hingabe an uns. Sein Interesse an uns, sehen wir alles in Jesus, wenn wir hier die Evangelien lesen. Jesus ist der menschgewordene Gott. Jesus ist der sichtbar gewordene, unsichtbare Gott. Er hat gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater wohlgefällt. Und er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und so sehen wir Gott, seine Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi. Und während wir Jesus, während wir seine Herrlichkeit anschauen, in seinem Wort, und während wir mit ihm Gemeinschaft haben, im Gebet, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Heiligen Geist, wie wir hier im Kapitel 3, Vers 18 gelernt haben. Da werden wir ihm ähnlich. Nehmen wir so seinen Geruch an. Und sein Licht in unserem Herzen beginnt dann nach außen zu strahlen, durch uns hindurch. Und wir werden dann so zu kleinen Glühbirnen in der finsteren Welt. Glühbirnen für die Gegenwart Gottes. So wie der Mose im wahrsten Sinn des Wortes eine Glühbirne hatte, nachdem er runtergekommen ist von dem Berg, runtergekommen ist von seiner Gemeinschaft mit Gott. Und so werden wir zu Lichtern für Jesus in dieser Welt. Und allen Leuten, die uns nur zuhören wollen, denen predigen wir Jesus Christus als den Herrn, wie der Paulus das hier im Vers 5 sagt. Denen predigen wir dieses wunderbare Evangelium von Gott, der Licht ist und der uns so lieb hat, dass er selbst Mensch geworden ist, um uns aus unserer Finsternis und dieser Sklaverei in Sünde und Verlorenheit zu befreien. Und wenn immer ein Mensch Buße tut und sich öffnet und ihn annimmt, da passiert mit ihm dasselbe wunderbare Sache, die mit uns passiert ist. Und es wird ein neues Licht angezündet. Und es ist so eine wunderbare Sache, das anzusehen, wie Menschen durch die Gegenwart und die Kraft Gottes verändert werden in ihrem Leben, wie Unzufriedene zufrieden werden und Depressive froh werden und Faule fleißig werden und Abhängige frei werden und kaputte Beziehungen geheilt werden und wo Desillusionierte plötzlich Sinn und Vision bekommen für ihr Leben. Was ist das, was den Dienst an Menschen so schön macht? Es wiegt all diese unangenehmen Dinge auf, wo wir andere vielleicht korrigieren müssen oder zurechtweisen müssen, wo wir vielleicht abgelehnt werden, wo Menschen undankbar sind. Diese Opfer, die wir bringen müssen für andere, das wiegt es bei weitem auf, wenn wir Gottes Wirken erleben. Und ich glaube, persönlich daran denkt der Paulus hier an dieser Stelle, wo er seinen Dienst verteidigen muss. Und er hat den Korinthern geschrieben, hat gesagt, ihr seid Briefe Christi ausgefertigt durch uns im Dienst. Ihr seid der Beleg, dass unser Dienst von Gott ist. Schaut an, die Veränderung in eurem Leben. Seid nicht mehr Götzendiener. Ihr geht nicht mehr irgendwo in einen Götzentempel, um da mit einer Prostituierten irgendwie einen perversen Gott anzubeten. Sondern Gott hat euch freigemacht von dieser Abhängigkeit. Und ihr werdet verändert in Gottes Ebenbild. Und ich kann mir vorstellen, wie der Paulus, während er diese Worte hier schreibt, wie er in Gedanken an einzelne Menschen dort in Korinth denkt und einfach nur sagt, Halleluja! So schön, Gott, was du machst. So bereichern. Und er hat hier davon geschrieben, dass er mit großer Freimütigkeit vorgeht. Er sagt, wir haben mit großer Zuversicht das Evangelium verkündigt. Ich denke, es wäre toll, eine Kassette von Paulus zu hören, eine seiner Predigten, diese Begeisterung und diesen Glauben und diese Zuversicht in seiner Stimme zu hören. Eine Kassette wäre wahrscheinlich nicht lang genug, wir bräuchten wahrscheinlich eine DVD beim Paulus. Wir lesen seine Briefe hier, diese Radikalität, die er hatte, diesen Intellekt, diese Liebe für Jesus. Und wir sehen in Frucht, die Frucht von seinem Dienst, wo fast die ganze bekannte Welt damals, das Römische Reich, erreicht wurde mit dem Evangelium durch ihn, durch einen Menschen, der Gott völlig hingegeben ist. Ja, in Partnerschaft mit anderen. Aber unwahrscheinlich, was Gott durch das Leben des Paulus getan hat. Ich bin beeindruckt davon. Paulus ist mein persönlicher Held. Und ich habe so die Tendenz in meiner Vorstellung, mir zu denken, ja, der Paulus, der war ein Superman. Gabriel, der Sohn von Keith, der hatte so dieses Superman-Kostüm, Bibleman hieß das, also christliche Version davon. Und manchmal, wenn wir an Paulus denken, boah, der Paulus, der ist irgendwie so oben, so Bibleman. Aber Paulus sagt im Vers 7, sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. Wir haben diesen Schatz, diese Gegenwart Gottes in unserem Leben, das Evangelium, das wir verkündigen, wir haben das in irdenen Gefäßen, in Tongefäßen. So diese roten Terrakotta-Dinger. So hat das ausgesehen. In irdenen Gefäßen. Das sind wir im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes, die er uns anvertraut hat. Was sind irdene Gefäße? Was ist Ton? Gebrannter Dreck. Das ist, was wir sind. Das ist ermutigend, oder? Es baut so richtig auf. Also es ist, wo wir herkommen. Gott hat den Menschen geformt aus dem Erdboden. Und dann hat er in den Lebensatem seines Geistes eingehaucht. Wir sind Dreck erfüllt mit Gott. Und das ist der Schatz, er ist der Schatz in diesem irdenen Gefäß. Wir sind gebrannter Dreck durch all diese Anfechtungen und harten Umstände in unserem Leben, die Verfolgung, wo wir durchgehen, diese feurigen Situationen. Schreibt Paulus hier weiter, er sagt im Vers 8, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Wir sind irdene Gefäße. Paulus sagt, wir sind bedrängt durch Umstände, Menschen, Satan, unsere eigene sündige Natur, die dummen Dinge, die wir tun, diese Schwächen in unserer Persönlichkeit, wo wir übersensibel sind oder Perfektionismus oder Pessimismus, sind bedrängt durch unseren Unglauben, die Zweifel, die uns plagen, manchmal durch Krankheiten. Paulus, die meisten glauben, er hat eine Augenkrankheit. Wir sind bedrängt. Keinen Ausweg sehend. So verzweifelt. Ich würde sagen, auch so blind. So eingenommen von uns selbst, von unserer Schwachheit, von unseren Umständen, dass wir keinen Ausweg mehr sehen. Ich hatte schon mal in so einer Situation, wo er gesagt hat, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Vorbei mit mir. Ich bin gefangen, ich bin kaputt. Ich bin am Ende. Verfolgt. Menschen lachen uns aus, weil wir Jesus nachfolgen. Vielleicht Probleme im Job, weil wir unsere Arbeit ehrlich machen wollen. Viele Christen, denen geht es wieder Paulus, wo wirklich ihr Leben bedroht war. Gott sei Dank nicht bei uns in Deutschland, aber in anderen Ländern bezahlen Christen ihren Glauben mit dem Leben. Verfolgt vielleicht auch von der Vergangenheit, von unseren Sünden, von diesen Bildern im Kopf, diesen Erinnerungen, dieser Verdammnis. Sie sind niedergeworfen. Das ist ein Bild, niedergeworfen, mutlos, verängstigt, kraftlos, müde, verletzt, so wie ein Boxer, der einen Schlag abgekriegt hat und der so hilflos am Boden liegt. Niedergeworfen. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Ständig dem Tod überliefert. Der Tod wirkt in uns. Wow, das klingt beeindruckend. Ha? Das klingt wie ein beeindruckendes Bewerbungsschreiben. Viele Missionsgesellschaften verwenden heute dieselben weltlichen Persönlichkeitstests wie irgendwelche anderen Organisationen, die übrigens auch wissenschaftlich sehr fraglich sind. Habe ich mal ein bisschen beschäftigt mit diesen Dingen. Wo Leute getestet werden, ob sie fähig sind und sie sind auf der Suche nach den Starken und den Stabilen und den Brauchbaren unter Anführungszeichen. Ich frage mich, ob die den Paulus angenommen hätten als ihren Missionar. Ich frage mich, ob der Paulus in unserer Gemeinde eine Chance hätte für eine Leiterposition. Stellt euch mal vor, so das Bewerbungsschreiben von Paulus. Sehr geehrte Damen und Herren, ich, Paulus, bewerbe mich hiermit. Ich bin klein und hässlich, habe ein paar Narben am Leib. Meine Augen sind ein bisschen kaputt, ich kann nicht so gut sehen. Man sagt von mir, ich sei auch kein sehr beeindruckender Redner. Ein prominenter Kollege von mir aus der Kirchenleitung hat sogar gesagt, dass einige Schriften von mir schwierig zu verstehen sind. Ja, schwer verständlich eingestuft. Unser Präsident hat mal gesagt, dass mich das viele Studieren um den Verstand gebracht hat. Ich bin dickköpfig. Ich habe mal unser Team gespalten wegen einem Streit. Und ich predige normalerweise mehrere Stunden am Stück. Ich halte keine Bibelstunde, sondern Bibelstunden. Muss der erste Calvary-Pastor gewesen sein, der Paulus. In Troas, da ist mal ein junger Mann aus dem Fenster gefallen und tödlich verunglückt, weil er eingeschlafen ist, als ich die ganze Nacht durchgepredigt habe. Meine Predigten sind für viele Leute beleidigend. War schon mehrmals mit der Polizei in Konflikt gekommen. Ein paar Mal im Gefängnis. Ja, ich habe den Papst und einige Bischöfe beleidigt. Bin ein Sicherheitsrisiko für alle, die mit mir reisen. Normalerweise enden meine Erweckungsversammlungen in einem Tumult. Und einige meiner Mitarbeiter sind schon verprügelt worden. Also eigentlich bin ich sowas wie ein Flüchtling. Genau genommen bin ich ein Stück verbrannter Dreck. Ich bin bedrängt und verfolgt und niedergeworfen und manchmal visionslos und halbtot. Und ich würde mich freuen, wenn ich diese ausgeschriebene Stelle als Pastor und Missionsleiter in Ihrer Organisation bekommen würde. Gott ist gut, Gnade und Friede, wie Paulus das immer sagt. Paulus, großen zittrigen Buchstaben geschrieben. Was meint ihr, welche Chance der Paulus hätte auf diese Stelle in unserem heutigen professionellen Christentum? Wahrscheinlich nicht sehr groß. Aber wisst ihr was, ich bin so ermutigt über das, was er hier schreibt. Dass der Paulus, mein Held, mein Idol hier schreibt, dass er niedergeworfen ist und sich bedrängt fühlt und manchmal keinen Ausweg sieht, weil manchmal fühle ich mich so. Bedrängt und niedergeworfen, keinen Ausweg sehend. Wir sind irdene Gefäße. Gebrannter Dreck, Ton, so sehr rau, zerbrechlich, unansehnlich eigentlich. Und ich glaube nicht hier, dass er nur von unserem Leib spricht hier. Ja, unser Leib, der ist am Altern und der ist am Zerfallen. Ich weiß, ihr Teenies, ihr seid noch in Verleugnung dieser Tatsachen. Wartet noch ein paar Jährchen. Holt uns die Realität ein. Ja, wir haben oft diese Wehwehchen und fühlen uns manchmal müde. Ich merke es, ich kann nicht mehr so durchpowern wie noch vor 10 Jahren. Aber auch emotional. Das sind schwache Gefäße. Fühlen uns manchmal fern von Gott. Unfähig. Down. Fühlen uns nicht danach, Gottes Willen zu tun. Fühlen uns nicht danach, zu evangelisieren, unseren Nächsten zu lieben, zu beten, zu arbeiten. Und diese Gefühlsschwankungen manchmal. Unsere sündige Natur, auch das ist Schwachheit, die nicht Gottes Willen tun will. Wir haben manchmal auch überhaupt keinen Bock zu kämpfen. Wir sind wirklich schwache Gefäße, in die Gott diese frohe Botschaft reingelegt hat. Schwache Gefäße für Gott selbst. Und wenn wir da nachdenken drüber, ich finde das erstaunlich, dass Gott uns erwählt hat, seine Behausung zu sein. Dass er uns erwählt hat, sein Leib zu sein, hier auf dieser Erde. Und finde ich es dann auch erstaunlich, dass er uns erwählt hat, die frohe Botschaft weiterzutragen an die Verlorenen. Ganz sicher hätten die Engel einen besseren Job gemacht. Hätte die Engel wählen können, die wären effektiver gewesen, die sind schon verherrlicht, die sind schon in einem perfekten Zustand. Und ich glaube, manchmal sitzen die Engel da oben im Himmel und beobachten uns und kratzen sich mit ihren Flügeln am Kopf und fragen sich so, was? Gott wählt ihn? Und sie? Hast du nicht gesehen, was er gesagt hat? Hast du nicht gehört, was sie getan hat? Hast du nicht gehört, wie er mit seiner Frau gestritten hat? Und wie sie MTV angeschaut hat? Würdest du den Schatz jemandem anvertrauen, der MTV sieht? Mann, die sind so schwach, die sind so wankelmütig. Ich kann nicht glauben, dass Gott für die gestorben ist. Und erfüllt die sogar mit sich selbst, mit seiner Herrlichkeit. Hast du gesehen, wie er diese wunderbare Gelegenheit hatte, das Evangelium weiterzusagen, im Büro oder in der Familie, wo so eine echte offene Tür war und da hatte Schiss? Hat sich geschämt für unseren Herrn? Ich kann nicht glauben, dass Gott solchen Leuten das Evangelium anvertraut. Die sind unzuverlässig. Die sind Loser, wir könnten es viel besser, wir Engel. Kann man vorstellen, wie der Raphael zu Gabriel sagt, würdest du den Günther predigen lassen? Nee, Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Würdest du ihn predigen lassen? Nee, nie im Leben. Und die leben ewig. Es kommt mir fast so unverantwortlich vor von Gott, uns diesen Schatz anzuvertrauen. Dass wir Gefäße sein dürfen für ihn. Dass wir ihn repräsentieren dürfen in dieser Welt. Dass wir das Evangelium weitersagen dürfen. Hey, die Menschen gehen verloren. Und Engel werden so viel effektiver. So vergleichbar mit einem König, der eine Nachricht weitergeben will. Sagen wir, einen Gnadenerlass für Verbrecher. Und er könnte Radio und Fernsehen verwenden, könnte Botschaften von Flugzeugen abwerfen lassen. Aber der wählt einzelne Boten zu gebrauchen und drückt denen einen Brief in die Hand und sagt, hey komm, geh hin und verkündigt das, wo immer ihr hingeht. Kommt man so uneffektiv vor. Seid euch bewusst, was für ein Vorrecht es ist, dass Gott uns gebrauchen will. Schon allein, dass Jesus mit uns leben will, in uns leben will und dass er uns gebrauchen will. Was für ein Vorrecht, dass wir das Evangelium weiter sagen dürfen, dass wir seine Hände und seine Füße sein dürfen in dieser Welt. Was für ein Vorrecht, was für eine Ehre. Das sollte uns wirklich mit Dankbarkeit erfüllen. Auf der anderen Seite aber auch, sollte uns Ehrfurcht einflößen, was für eine Verantwortung wir haben, Gott zu repräsentieren, frohe Botschaft von der Gnade Gottes weiter zu sagen, einer Welt, die Gott nicht kennt, die verloren geht, was für eine Verantwortung. Wir sollten hier fast Pause machen, innehalten, dass es praktisch wird. Beten, Gott, zeig du mir die eine Person. Leg du mir die Person aufs Herz, der ich die gute Nachricht weitersagen kann. Vielleicht, Gott, leg uns die Person aufs Herz. Dass wir anfangen, wirklich konkret zu beten für diesen Menschen. Und wenn Gott eine Gelegenheit auftun, dass wir ihm erzählen von Jesus, diesem Arbeitskollegen oder Bekannten oder Freund oder Familienangehörigen. Vielleicht legt Gott dir gerade irgendjemanden aufs Herz. Lass uns das festmachen in unserem Herzen. Oder lass uns beten, dass Gott uns eine Person zeigt, ganz konkret, der wir seine Liebe weitergeben können diese Woche. Vielleicht der Partner, vielleicht das Kind, was wir vernachlässigt haben, vielleicht Bruder oder Schwester, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben hier in unserer Gemeinschaft. Vielleicht die Nachbarin oder die Putzfrau oder wer immer. Lass es vom Herrn aufs Herz legen. Und dir konkret zeigen, wie du der Person dienen kannst. Und nimm dann einen konkreten Schritt vor. Wirklich, okay, ich will den Anruf machen nächste Woche. Oder ich will meine Frau mal ausführen nächste Woche. Ich will beten für meinen Bruder. Ich will eine ermutigende Karte schreiben. Vielleicht einen Missionar unterstützen. Oder eine Spende für eine Organisation, die sich einsetzt für Mütter in Not und gegen Abtreibung. Vielleicht sogar selber praktisch aktiv werden in solchen Dingen. Ins Altersheim gehen. Menschen dienen. Herr, leg uns diese Dinge aufs Herz, zeig uns das. für ein Vorrecht wir haben, dass Gott in uns wohnt, dass er uns gebrauchen will, Menschen zu dienen, frohe Botschaft weiter zu sagen. Was für ein Vorrecht, aber auch was für eine Verantwortung. Herr, möge uns helfen, dass es wirklich praktisch wird, richtig konkret in unserem Leben. Paulus sagt im Vers 13, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Ich habe vorgestern, glaube ich, den Hebräerbrief durchgelesen in meiner stillen Zeit. Und mir ist wieder so ganz neu bewusst geworden, wie praktisch Glaube ist. Da im Hebräerbrief im Kapitel 11 im Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ich mag diese Übersetzung, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und dann geht er diese ganze Liste durch. Durch Glauben brachte Abel ein Opfer dar. Durch Glauben baute Noah die Arche. Durch Glauben zog Abraham aus seiner Heimat aus, um ein Erbteil zu empfangen, ohne zu wissen, wo Gott ihn hinführen würde. Durch Glauben segnete Jakob seine Söhne und betete an. Durch Glauben weigerte sich Mose, groß zu sein in dieser Welt, materialistisches, bequemes Leben zu führen und hat gewählt, lieber Schmack zu leiden mit dem Christus. Das Passa zu feiern und auszuziehen aus Ägypten, was ein Bild für die Welt ist. Durch Glauben bezwangen die Heiligen Königreiche und wirken sie Gerechtigkeit. Echter Glaube ist aktiv. Ist mir ganz neu bewusst geworden, ist aktiv. Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Echter Glaube ist nicht nur eine intellektuelle Zustimmung zu Wahrheiten. Jesus ist der Retter und er ist für unsere Sünden gestorben. Okay, die Dämonen glauben das auch. Echter rettender Glaube ist praktisch. Ist eine praktische Umkehr von einem Leben in Sünde und eine aktive Hingabe an Jesus im Vertrauen. Ist eine Verwirklichung von dem, was man glaubt. Und deswegen wird auch unser Leben verändert und wird der Frucht da sein, wenn wir wahren Glauben haben. Nicht, dass wir gerettet werden durch unsere Werke, aber das ist eine Frucht davon, weil es praktisch ist. Wenn Leute sagen, ich glaube, ich habe mich bekehrt und sie leben weiter, als wäre nichts passiert und Sünde stört sie nicht wirklich in ihrem Leben, da ist keine Veränderung in dem Leben, dann müssen wir fragen, ist dein Glaube echt? Hey, prüf mal, wo du stehst mit Gott. Glaube ist was Praktisches, was Aktives. Na, wenn jemand sagt, ich glaube, morgen wird der Rhein überfluten und wir werden alle überschwemmt werden hier. Und er tut nichts, er baut keine Sandsäcke um seine Fenster aus und räumt nicht sein Zeug vom Keller ins Obergeschoss. Würden wir uns fragen, hey, glaubst du das wirklich, was du hier sagst? Glauben wir, dass Jesus der Retter ist? Glauben wir, dass Jesus in uns wohnt? Glauben wir, dass der Heilige Geist uns zurüstet für den Dienst, wozu Gott uns beruft? Glauben wir, dass Menschen ohne Jesus verloren sind? Und dass wir die Gefäße sind, um seine Liebe weiterzugeben? Dass wir seine Werkzeuge sind, um die Welt positiv zu verändern? Glauben wir, dass unser Leben und unsere Familien die Realität und das Heil von Jesus widerspiegeln sollen? Dann verwirklichen wir das in unserem Leben, was wir glauben. Oder besser, lassen wir Gott das durch unser Leben verwirklichen. Es ist wichtig, bitte versteht das. Das ist keine, wir müssen aus eigener Kraft mehr tun, wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen im Fleisch neue Projekte angehen, Predigt. Nein, darum geht's nicht. Wenn schon, dann ist es eher so eine, hey, wir müssen uns Gott mehr hingeben, damit er mehr Frucht durch unser Leben hervorbringen kann, Predigt. Darum geht's. Diese Zeit täglich mit ihm zu verbringen, in seinem Wort und im Gebet, auf ihn zu schauen, Herrlichkeit Gottes anzuschauen im Angesicht Jesu, wie wir gelesen haben. Ihn zu genießen, die Gemeinschaft mit ihm, und dann uns ihm zur Verfügung zu stellen und einfach im Vertrauen auf ihn, im Gehorsam, das tun, was er uns sagt. Das ist nur eine Variation von dem, worüber wir schon die letzten zwei Wochen gesprochen haben. Punkt ist, Gott will das tun in deinem Leben. Er ist, der es tut, wenn wir ihn nur lassen. Vers 11 sagt der Paulus hier, denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Und Paulus war sehr wörtlich und praktisch verfolgt und vom Tod bedroht. Aber ich glaube, auch geistlich ist hier eine Wahrheit da drin. Dass wir, die Lebenden, dem Tod überliefert werden um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch oder in uns, in unserem Leben offenbar wird. Ist auch geistlich. Das heißt, vor allem betrifft es unseren Willen. Jesus hat gesagt in Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und dann folge mir nach. Verleugne sich selbst. Dieses Eigenleben, diese selbstsüchtigen, eigensinnigen Impulse in uns. Das, was du willst, wonach du dich fühlst, verleugne dich selbst. Und stirb dir selbst. Davon spricht er ja. Das Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument. Wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf, dann meint er, richte dich selbst hin. Richte dein selbstsüchtiges Eigenleben jeden Morgen hin. Aufs Neue. Das ist das Praktische, ist eine Willensentscheidung. Wie Jesus gesagt hat im Garten, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Sich selbst zu sterben. Tu das und dann folge mir nach und gib dich mir hin. Geh gemeinsam mit mir durch den Tag und tu einfach das, was ich sage. Das, was Jesus hier meint. Vertrau darauf, dass ich dich zurüsten werde zu dem, was ich dir sage. Ich werde es durch dich tun. Das ist Leben im Geist übrigens. Das ist Leben im Geist. Vers 10, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Wenn wir sterben, wenn wir uns selbst sterben, dann kann Jesu Leben durch uns wirken. Dann kann er sein Leben durch uns leben. Das ist der Punkt hier. Und unsere Schwachheit ist keine Ausrede, uns gehen zu lassen, zu sündigen, faul zu sein. Es ist eine Herausforderung, uns ihm jeden Tag hinzugeben, der bei uns ist und der in uns ist. Paulus hat gesagt, wird uns sagen, im Kapitel 12 hier im 2. Korintherbrief, sagt er, der Herr sprach zu mir, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil er dann stark ist durch mich. Weil ich nicht länger auf mich vertraue, sondern auf ihn. Weil ich ans Ende von mir selbst gekommen bin. Und das, was er durch mich tut, das ist so viel besser und so viel größer als das, was ich je aus eigener Kraft zustande gebracht hätte. Deswegen sagt Paulus, ich habe Freude an Schwachheiten. Es ist der Paulus, der das schreibt. Ich habe das noch nicht erreicht. Aber ich freue mich dran. Und dadurch bekommt er, Gott, die Ehre. Schaut euch das Leben von Paulus an. Diese Misshandlungen, die er erduldet hat. Wahnsinn, was der Mann geleistet hat. Hat tagsüber gearbeitet und Zelte gemacht. Dann abends hat er bis Mitternacht gepredigt und gelehrt und dann wahrscheinlich von Mitternacht bis morgens hat er studiert. Übermenschliche Leistung. Genau, also Gottesleistung durch ihn. Ich denke daran, wo Paulus gesteinigt wurde und wird von Gott wieder zum Leben erweckt und er steht auf und geht in die Stadt wieder rein, um den Menschen weiter von Jesus zu erzählen, die ihn gerade umgebracht haben. Das ist nicht natürlich für uns Menschen, das zu tun. So eine Liebe, so eine Sorge um diese Gemeinde hier in Korinth, eine Gemeinde, die ihn nicht gut behandelt hat. Auch das ist nicht normal für uns Menschen. Das ist Gottes Werk. Es ist offensichtlich, wenn wir diese Briefe lesen, wenn wir das Leben von Paulus anschauen, das ist so offensichtlich, dass das nicht menschliche Kraft war, dass es Gottes Werk war. Und wenn sich durch diesen schwachen und kranken Mann sich Leute bekehrt haben und Menschen geheilt wurden und Gemeinde gegründet wurden und Leben verändert wurden, das war Gottes Werk. Das ist offensichtlich. Und das ist der Grund, warum Gott uns schwache und irdene Gefäße verwenden will. Er hat im Vers 7 gesagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. Also ich glaube, erstens will Gott uns verwenden als schwache Menschen, weil er uns lieb hat und weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Gott schätzt uns mehr, als wir das uns überhaupt vorstellen können. Und er will einfach, dass wir seine Mitarbeiter sind. Er will Partnerschaft. Und das ist so ein Vorrecht. Aber der zweite Grund ist, weil er die Ehre haben will für das, was er tut. Deshalb gebraucht uns schwache Gefäße, uns zerbrechliche, irdene Tongefäße, damit niemand sagt, boah, hey, ist der Joe und der Markus und der Günther und die Iris, boah, das sind die schönsten Menschen, die wir je gesehen haben und hoho, sind die begabt. So beeindruckendsten Persönlichkeiten. Kein Wunder, dass die Leute denen zuhören. Kein Wunder, dass die Massen sich bekehren. Paulus schreibt in Korinthern, im ersten Korintherbrief, er sagt, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt, das ist, was wir sind, das Törichte der Welt hat Gott ja auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nicht ist, damit das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Und so werden wir irdene Gefäße, wir gebrannter Dreck zu Trophäen seiner Gnade. Und es ist so herrlich. Und er bekommt dann die Ehre durch unser Leben. Weil die Leute sagen, preis dem Herrn, ist Gott nicht gut und liebevoll und barmherzig und selbstsicher und stark, dass er sogar den Joe und den Günther und die Iris gebraucht. Und schau, was er durch sie getan hat. Wer hätte es gedacht? Preis dem Herrn. Kommt er die Ehre. Und wir werden so gesegnet und wir werden so beschenkt in diesem Prozess. Weil auch wir kennen uns selbst. Wir kennen unsere Schwachheit. Und auch wir sind von den Socken und sagen, Mann, ich hätte mir nie gedacht, dass Gott mich gebrauchen wird. Dass Gott Menschen heilt durch mein Gebet. Oder dass Gott Menschen berührt durch meine Worte. Dass er mich lebendig und geistig reif aus dieser Anfechtung oder diesen schweren Umständen herausbringen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass er mir Sieg gibt? Und mir hilft, ein Zeugnis zu sein in dieser Versuchung. Wer hätte gedacht, dass er an diesem Punkt mir hilft, gehorsam zu sein? Wir kennen uns selbst, wir kennen unsere Schwachheit. Ach, danke Jesus, das warst du in mir. Ich bin so gesegnet, ich bin so geschenkt, dass ich dein Mitarbeiter sein darf, dass ich dich kennen darf, Herr. Danke, Herr, ich liebe dich. Und er bekommt die Ehre. Letzte Woche sind so viele Menschen auf mich zugekommen und haben mir Komplimente gemacht wegen der Predigt letzter Woche. Haben gesagt, hey, das war toll, da hat Gott zu mir gesprochen. Wisst ihr was, ich war total schwach letzte Woche. Ich hatte nicht mal 4 Stunden geschlafen, war viel los letzte Woche, viele Treffen und dann Freitag, wo ich normalerweise anfange vorzubereiten, war dann auch irgendwas und Samstag war Putztag und dann ist abends noch wer vorbeigekommen und wir hatten ein seelsorgerliches Gespräch für 3 Stunden und dann irgendwann um Samstagabends 9:30 oder 10 habe ich mich endlich hingesetzt, um die Predigt vorzubereiten. Viel zu spät angefangen. Und das war einer der Abende, wo ich mich überhaupt nicht inspiriert gefühlt habe. Ich weiß noch, wer das kennt, wo du dann da sitzt und könntest genauso gut das Telefonbuch lesen. Und dann so gegen 2, 3 Uhr morgens habe ich mich so schwach gefühlt und so müde und so verzweifelt. Ja, du hast keinen Bock mehr weiterzumachen. Und dann konnte ich nur beten und sagen, Herr, hilf mir. Sprich du zu mir. Dann einfach die Gedanken aufgeschrieben, die Gott oder die mir gekommen sind. Ich möchte nicht alles Gott in die Schuhe schieben. Und dann bin ich irgendwann um 4:30 oder so ins Bett gegangen und habe gepennt so bis 8:30 und morgens bin ich aufgestanden, wie jeden Sonntag morgens, habe nochmal durch meine Notizen durchgeschaut und habe gedacht, hey, das ist ein Witz. Das ist nix. Und ich war echt entmutigt. Und ich habe nicht danach gefühlt zu predigen. Ich habe mich nicht mal danach gefühlt aufzustehen, um ehrlich zu sein. Wenn es nach meinen Gefühlen gegangen wäre, hätte ich weitergepennt. Wäre nicht aufgestanden. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man zu wenig geschlafen hat, wie man da durch die Welt rennt, so benebelt. Ich hatte keine Liebesgefühle. Entschuldigung. Ist vielleicht ein Schock für euch, aber ich bin einfach ehrlich. Ich war einfach fertig. Hatte nicht irgendwie so die große, das Herz jetzt. Hat nicht mal so große Motivation zu beten oder zu reden. Einzige, ich bin hier im Lobpreis gesessen, das Einzige, was man gedacht hat, oh Mann, ich will ins Bett. Müde. Hab gebetet während Lobpreis, Herr, sei du stark in meiner Schwachheit. Und Markus und ich, wir beten es jedes Mal, wenn wir vor dem Gottesdienst beten, sagen, Herr, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Aber sei du stark in unserer Schwachheit. Und wisst ihr was, so weit es mich als Menschen angeht, ich habe den Gottesdienst letzte Woche irgendwie runtergebogen. Und dann, nachher habe ich noch gebetet mit dem Jochen und hatte Kreuzschmerzen oder so, ne? Und ich hatte überhaupt keinen Glauben. Und der Herr hat den Jochen geheilt, wenigstens zum Teil. Da hat sich was getan. Und die ganze Woche kamen dann Leute und haben gesagt, hey, wow, die Predigt war toll, der Herr hat zu mir gesprochen. Und ich kann ehrlich nicht mal stolz drauf sein. Wisst ihr was, es war der Herr. Wenn Jesus zu dir gesprochen hat letzte Woche, hat das nichts mit mir zu tun. Weil ich weiß, was ich für ein schwaches und zerbrochenes Gefäß war letzte Woche. Und alles, was ich sagen kann, ist, danke Jesus. Danke Herr, du bist wunderbar. Aber seht ihr, wir können nicht zu schwach sein für Gott, dass er uns gebrauchen kann. Wir können nur zu stark sein. Zu selbstgenügsam. Zu eigensinnig, zu rebellisch, zu stolz. Aber nie so schwach. Im Philipperbrief, im Kapitel 4, im Vers 13, Paulus gesagt, alles kann ich durch ihn, der mich kräftigt. Alles kann ich durch ihn. Und er wird uns immer zurüsten, dazu seinen Willen zu tun, das hat er uns verheißen. Er wird uns immer zurüsten, seinem Wort zu folgen, das zu tun, was er aufs Herz legt, ihm zu gehorchen. Und nur wenn wir ihm so nachfolgen und dadurch ein Segen werden für andere, werden auch wir gesegnet und frei werden und heil werden in unserem Leben. Ist es nicht so, dass oft gerade der Grund für unseren Stress und diese emotionalen Berg- und Talfahrten ist, dass wir noch zu lebendig sind? Sich noch zu viel um uns selbst dreht und unsere Vorstellungen und unser Ansehen, wie kann ich das retten? Wisst ihr was, ich habe noch nie einen gestressten Toten gesehen, wo der Sargdeckel auf und zu geht und der da. Und deswegen muss der Herr auch oft versagen und Blamagen und schwere Umstände und Verfolgung und Verzweiflung zulassen in unserem Leben, damit wir gebrochen werden. Damit wir ans Ende von uns selbst kommen, ans Ende von unserem Selbstvertrauen, von unserem Eigenwillen, einfach gebrochen sind vor ihm. Und wir uns wirklich ihm anvertrauen. Denn nur durch zerbrochene Gefäße kann das Licht leuchten, was drinnen ist. Da kann das Licht scheinen und kann seine Kraft wirken. Und da können wir zum Segen werden für andere und dadurch werden wir wieder gesegnet. Vers 11, denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Ihr werdet gesegnet durch das Evangelium, was wir verkündigen. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überströmen lasse. Wieder die Dankbarkeit, der Lobpreis für Gott. Gott, danke, dass du uns zerbrochene Gefäße gebrauchst. Danke für das, was du durch ihn, durch sie in meinem Leben tust. Danke, dass der Paulus uns das Evangelium verkündigt. Danke, dass wir dich kennen dürfen, Jesus. Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ich mag das. Selbst wenn wir müde sind, wenn wir uns dreckig fühlen, wenn wir alt werden und zerfallen, so die Haare wahrscheinlich zuerst, der innere Mensch, der wird Tag für Tag erneuert, während wir sein Angesicht anschauen in seinem Wort und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich brauche diese tägliche Erneuerung, mehrmals täglich. Auch wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert sein Werk, das Werk seines Heiligen Geistes in uns. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Seht ihr nochmal Vers 7, denn wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Weil er schafft immer einen Ausweg. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Er ist bei uns. Wir sind niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Wir ermatten nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Gott ist mit uns. Und er ist stark in unserer Schwachheit. Und so ermatten wir nicht, weil Gott mit uns ist und in uns ist. Und im Vers 1, im Kapitel 4 hat er gesagt, wir ermatten nicht, weil wir begnadigt worden sind, weil Gottes Gnade mit uns ist. Und wenn wir die nächsten Verse hier weiterlesen, dann lesen wir, weil Paulus eine ewige Perspektive hatte, im Vers 17 und die folgenden Verse. Und weil wir Rechenschaft ablegen werden vor Gott für unser Leben eines Tages. Und dann im Vers 14 im Kapitel 5 sagt er, die Liebe Christi drängt uns. Ist kein logischer Schlusspunkt, jetzt hier aufzuhören. Ich wollte eigentlich diese nächsten Verse auch noch mitnehmen heute, aber ja, Zeit ist wieder mal rum. Weißt du, wie es euch geht? Ich bin so gesegnet durch diesen zweiten Korintherbrief. Das, was der Paulus hier schreibt, ich bin so herausgefordert. Und ich bin so dankbar, dass wir Einblick bekommen in dieses persönliche Leben von Paulus, in sein Denken, in die Art und Weise, wie er gedient hat, so ein Einblick in sein Herz. So viel, was wir lernen können. Nächste Woche wollen wir uns das weiter anschauen. Warum wir nicht ermatten im Dienst. Oder wie wir nicht ermatten können. Ich meine, manche brennen aus, weil sie eine falsche Ausrichtung haben in ihrem Leben. Wir werden von Paulus lernen, wie er durch all diese krassen Dinge durchgehen konnte. Ich meine, was wir durchmachen für Jesus, ist wirklich ein Furz im Vergleich zu dem, was Paulus durchgemacht hat. Verfolgungen, die Leiden, die Schwierigkeiten, die er ertragen hat. Trotzdem kann er sagen, ich ermatte nicht. Ich brenne nicht aus. Wir wollen uns nächste Woche ein paar Schlüsseln anschauen, warum das so war. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für Paulus. Danke für dieses Vorbild. Danke, dass wir lernen dürfen, Herr, und dass wir Einblick haben dürfen in ein erfolgreiches Leben. Ein Leben, was fruchtbar war für dich, ein Leben, was andere berührt hat, was einen Unterschied gemacht hat in dieser Welt. Und Jesus, das ist, was wir uns wünschen. Vor allem ein Leben, das verliebt war in dich. Ein Mensch, der wirklich begeistert war von dir, Jesus. Und diese Gemeinschaft erfahren hat mit dir, sei es in deinen Leiden, Herr, sei es in deiner Auferstehung. Jesus, wir wollen solche Menschen sein. Lehr uns, dir nachzufolgen. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.